Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zur Ostermontagsfolge bei Sportfreunde. Mein heutiger Gast ist Raoul Korner. Seine Leidenschaft ist der Basketball und seit Januar 2024 ist er Basketballtrainer in Taiwan. Wie er dazu gekommen ist, ihr erfahrt es in der Folge. Außerdem sprechen wir über den Status des Basketballs in seiner Heimat Österreich und ganz generell über diesen faszinierenden Sport. Eine unterhaltsame und faszinierende Folge erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Raoul Korner habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Raoul, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass wir uns in diesem Rahmen hier mal kennenlernen und ein bisschen über deine sportliche, berufliche Karriere ein bisschen sprechen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Mirko. Ich freue mich gerade hier im Podcast zu sein.
Du bist Basketballtrainer und als ich gesehen habe, wo du jetzt aktuell Trainer bist, habe ich erst einen Moment stutzen müssen, so, oha, wie kommt er denn da hin? Basketballtrainer in Taiwan, erzähl mal, wie bist du, fangen wir mal am Anfang an, überhaupt grundsätzlich zum Basketball gekommen? Warum Basketball?
Naja, das war zunächst einmal nicht unbedingt eine Liebe auf den ersten Blick. Oh. Ich war wie die meisten Kids in Österreich leidenschaftlicher Fußballer, Fußball gespielt und war dann in der Schule mit einem Klassenkameraden, der in Amerika aufgewachsen war die Jahre zuvor, und dessen Vater bestrebt war, dass der weiterhin Basketball spielt. Und der hat dann für seinen Sohn primär mit innerhalb der Schule so eine Basketballmannschaft geformt. Und da sind dann sukzessive alle meine Freunde hingeströmt. Und das war zu Beginn nicht unbedingt zu meiner großen Freude. Mhm. Und ich wollte die auch alle davon überzeugen, dass Basketball einfach null Sinn macht und weder Spaß noch sonst irgendwas darstellt. Und habe das auch versucht, so ein bisschen dann auch von innen heraus zu boykottieren. Aber wenn alle meine Freunde im Alter von 10, 11 Jahren das machen, dann bist du irgendwie diesem Gruppenzwang ausgesetzt und habe mich dann doch auch dazu entschlossen, dem Ganzen nun mal eine Chance zu geben. Und es hat ein bisschen gedauert, aber nicht allzu lange. Und irgendwann dann hat mich dieses Virus gepackt und aus dem ursprünglichen Hass wurde eine Hassliebe, wurde eine Leidenschaft und letztendlich dann auch mein Beruf.
Dieser Schritt vom Hass zur Hassliebe, zur Leidenschaft kam. Was macht für dich Basketball so faszinierend?
Also ich kann es nicht genau sagen, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass es dann wirklich sonst eine Leidenschaft war. Ich kann sagen, dass es einen Trainer gegeben hat, der diese Leidenschaft dann endgültig entfacht hat. Das war ein amerikanischer Trainer, der genau so auf meiner Wellenlänge war, was Disziplin, Einsatz, harte Arbeit, Teamgeist und so weiter anbelangt, der das gepredigt hat und auch gelebt hat und das in unsere Mannschaft injiziert hat. Und ich glaube, es war zu Beginn mehr die Liebe zum Teamsport an sich als jetzt zum Basketball grundsätzlich. Sondern eher das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein, Teil eines Teams zu sein, mit den Teamkollegen durch dick und dünn zu gehen. Ich glaube, dass es das war, was dann letztendlich diese Leidenschaft in mir entfacht hat.
Basketballer müssen ja oder sollten best case ziemlich groß sein. Bist du auch verhältnismäßig groß?
Also verhältnismäßig zu den Taiwanesen hier ja, zu den Basketballern vielleicht weniger. Ich bin 1,90 groß, also das würde ich mal sagen, als gute Durchschnittsgröße. Im Basketball hilft die Größe, aber sie ist jetzt nicht, schon gar nicht hinreichende Bedingung, aber auch nicht unbedingt notwendige Bedingung, sagen wir mal so. Also Größe hilft, je kleiner du bist, umso mehr andere Dinge musst du mitbringen. Sei es Schnelligkeit, sei das Athletik, sei das Spielintelligenz, Spielwitz, harte Arbeit etc. Aber gewisse Größe hilft natürlich.
Sieht man, also dass das nicht die einzige oder spielentscheidend immer ist, sieht man ja auch an Spielern wie Dennis Schröder. Ich glaube, der ist im Verhältnis auch zu anderen Spielern nicht so der Riese, oder?
Ja, der ist ungefähr meine Größe, ja. Geringfügig schneller allerdings als ich. Das ist es im Endeffekt. Und Dennis ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass diese harte, konsequente Arbeit verbunden mit Talent dann letztendlich auch außergewöhnliche Spieler ergeben kann. Also da muss halt dann vieles zusammenkommen. Da braucht man auf der einen Seite natürlich ein gewisses Talent, auf der anderen Seite aber auch die Einstellung und die harte Arbeit, die erst im Sommer dann einen besonderen Spieler wie eben Dennis Schröder gibt.
Welchen Stellenwert hat aus deiner Sicht Basketball in deiner Heimat Österreich aktuell? Ist es eher noch ein Breitensport oder ist es schon, wächst es langsam?
Ja, es wächst langsam, aber langsam seit vielen Jahren. Also ich bin als Basketballtrainer in Österreich sicherlich eher schon ein Exot, gerade am internationalen Parkett. Also es ist wahrscheinlich eher so, wie wenn man als Senegalese versucht, sich als Skitrainer irgendwo ins Spiel zu bringen. Das ist nicht unbedingt jetzt die große Reputation, aber mittlerweile haben wir doch, also mit Jakob Pöltl einen Spieler in der NBA, wir haben einige Spieler in der deutschen Bundesliga, in Spanien, jetzt auf den US-Colleges drüben. Ich war da einer der ersten, ich glaube sogar der erste Cheftrainer im Ausland, mittlerweile aber nicht mehr der einzige. Das heißt, es gibt da auch Trainer, die diesen Schritt jetzt wagen. Also die Community, die österreichische Basketball-Community wächst, nicht in dem Tempo, wo ich mir das wünschen würde, aber man muss da auch realistisch sein. Österreich ist kein Sportland, auch wenn wir das häufig fälschlicherweise behaupten, wir sind ein Kulturland, wir sind ein wunderschönes Land. Nur der Sport hört in Österreich wahrscheinlich dort auf, wo keine Skier mehr unter den Füßen sind und wo kein Schnee involviert ist. Und da sind wir limitiert. Das ist einfach so. Und damit wird Österreich wahrscheinlich auch immer so ein Schatten da sein, des Fußball auch fristen, der wahrscheinlich der einzige Sport, also jetzt wirkliche Volkssport ist, der nichts mit Schnee zu tun hat.
Was würdest du dir wünschen, in welche Entwicklung der Basketball in Österreich nehmen dürfte, könnte, sollte?
Naja, ich war ja und bin es eigentlich nach wie vor involviert auch in die Entwicklung des österreichischen Basketballs. Ich war bis vor 2 Jahren österreichischer Nationalteamtrainer oder Teamchef, wie wir das sagen, und habe da natürlich auch aktiv Einfluss genommen auf die Entwicklung des Ganzen. Ich glaube, dass das Ganze schon in die richtige Richtung geht. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir dem österreichischen Basketball eine klare Struktur geben, aber auch eine klare Philosophie geben. Wir müssen schauen, dass unsere größten Talente so schnell wie möglich ins Ausland kommen, sei es jetzt an US-Colleges, sei es in große internationale Teams. Wir müssen die österreichische Bundesliga mehr als Entwicklungsliga für junge österreichische Spieler sehen. Da haben wir im Moment noch einen weiten Weg zu gehen, meiner Meinung nach. Da wurden gerade erst die Ausländer wieder auf 7 Stück erhöht, was für mich total absurd ist für eine Liga wie die österreichische. Also da gibt es einige Dinge zu tun. Es gibt viele Sachen, die gut laufen. Ich glaube, dass wir in Sachen Trainerausbildung ganz gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass das Netzwerk der österreichischen Trainer sehr gut funktioniert. Die wenigen international aktiven und auch in Österreich auf höchstem Niveau agierenden Basketballtrainer sind eigentlich gut vernetzt. Da besteht auch, glaube ich, eine gute Community. Da ist jetzt weniger Neidgesellschaft angesagt, sondern das ist ein gegenseitiges Unterstützen. Und ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist für einen kleinen Standort wie Österreich.
Du hast gerade angesprochen, du warst Nationaltrainer, bist jetzt in Taiwan. Wie ist das zustande gekommen? Basketballtrainer in Taiwan.
Naja, das ist eine längere Geschichte. Also ich war 23 Jahre lang Erstligatrainer in Europa, jeweils immer in der höchsten Liga. Das waren die ersten 11 Jahre in Österreich. Da war ich ja mit 25 Jahren schon sehr, sehr früh in der Cheftrainerrolle. Das war damals der jüngste Trainer in Europa, der ein Erstligateam betreuen durfte. Das war natürlich viel Learning by Doing, Hörner abstoßen etc. Mir war aber damals schon klar, dass ich, wenn ich das als Beruf machen möchte, früher oder später ins Ausland gehen müsste. Und das war ein fixer Plan von mir von Beginn an. Bin ein relativ zielstrebiger Mensch. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Ich habe dann 11 Jahre in der ersten österreichischen Bundesliga trainiert, habe so eine Art Checklist, interne Checklist für mich gehabt, die es abzuarbeiten galt. Darunter war, mit mehr als 2 Teams erfolgreich zu sein, weil für mich ein erfolgreicher Trainer sich erst so nennen darf, wenn er das mit mehreren verschiedenen Teams in verschiedenen Umfeldern auch gezeigt hat. Dazu kam international zu spielen, dazu kam das Nationalteam zu coachen, dazu kam Trainer des Jahres geworden zu sein, mindestens einen Titel geholt zu haben. Also es war so eine Checklist, die ich abarbeiten wollte, bevor ich überhaupt ins Ausland gehen wollte. Ich wollte die Fehler, die unvermeidlich sind in dem jungen Alter, möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sprich in Österreich machen. Bin dann nach Holland gegangen. Ich wollte eigentlich von dort direkt in die deutsche Bundesliga. Gab es auch das eine oder andere Gespräch, aber da kam immer wieder die Skepsis auf, naja, Österreicher, eher kleinere Liga. Ja, wir verstehen die Erfolge, ja, wir verstehen, dass es da ein guter Ruf vorauseilt, aber es ist uns zu riskant. Das heißt, ich habe einen Zwischenschritt nach Holland gemacht, zu Den Bosch, Drei großartige Jahre, also nicht nur sportlich großartig und erfolgreich, weil wir also dort dann alles gewonnen haben, was so zu gewinnen gibt, sondern auch von meiner persönlichen Entwicklung, Entwicklung als Trainer, die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, das Land, die Leute, also Holland, drei großartige Jahre. War dann dementsprechend schwer, nach Meistertitel und Pokalsieg von mir aus dann zu sagen, ich nehme die Vertragsverlängerung, die angebotene über weitere 3 Jahre nicht an, sondern mache jetzt endgültig dann den Schritt oder probiere den Schritt nach Deutschland in die deutsche Bundesliga, weil ich mir gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann oder wenn mir jetzt niemand die Chance gibt, nachdem ich in Österreich alles gewonnen hatte, in Holland alles gewonnen hatte, also wenn ich es jetzt immer noch nicht kriege, dann hat das seinen Grund und dann wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Und habe dieses Angebot schweren Herzens abgelehnt, ohne jetzt wirklich konkret schon was gehabt zu haben. Das war sicherlich ein gewisses Risiko, aber ich war davon überzeugt, dass die Zeit gekommen war. Und ja, es war dann letztendlich auch so, dass Braunschweig an mir die Chance gegeben hat. Da ist jetzt der Connex Dennis Schröder, den wir vorher erwähnt hatten. Mhm. Als Dennis in die NBA ging, kam ich nach Braunschweig. Und war dann 3 Jahre in Braunschweig in der ersten Liga, 6 Jahre in Bayreuth und dann noch zum Abschluss in Hamburg. So, das waren dann 23 Jahre, wenn ich jetzt nicht verzählt habe, oder 24 Jahre europäischer Basketball, immer wieder mit Nationalteams im Sommer, immer wieder mit Coach-Clinics im Sommer. Ich war größtenteils auch Sportdirektor von den jeweiligen Teams, das heißt, hatte viel mit Rekrutierung und so weiter zu tun. Da kam eine gewisse Müdigkeit zum Vorschein. Und so gerne ich das Basketball auch mag und so sehr das auch meine Leidenschaft ist, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, dass sein Energielevel nicht mehr dasselbe ist. Und ich habe mir dann vorgenommen, ein Jahr Pause zu machen. Das hat sich ganz gut ergeben zeitlich damals. Hat es natürlich kein Jahr ausgehalten ohne Basketball. Das heißt, nach ein paar Wochen, Monaten so durch die Weltgeschichte zu tingeln und mehr Urlaub zu machen in einem halben Jahr, als ich, glaube ich, in den 25 Jahren davor gemacht hatte, habe ich dann einem Freund von mir in Kanada, in Vancouver, ausgeholfen bei seiner Basketballakademie. Mhm. Da ging es mehr um Coach-the-Coach, Trainer an die Hand nehmen, jüngere Trainer an die Hand nehmen, ein bisschen mentoren mit den talentierteren Spielern in Vancouver zu arbeiten. War also was komplett anderes als dieses monotone Profi-Basketball im europäischen Betrieb. Und das hat mir derart viel Spaß gemacht, dass ich halt wirklich wieder diese Freude und diese Leidenschaft an diesem Ursprung des Basketballs bekommen habe. Ich komme eigentlich aus dem Nachwuchs, über Jahre lang Nachwuchs gemacht. Ne? Und habe dann gesagt, okay, also ein ganzes Jahr pausieren ist mir zu viel. Ich bin dann ab Weihnachten wieder in Europa und habe meinem Agenten gesagt, du, wenn du was findest, ich möchte nicht nach Deutschland zurück, 10 Jahre BBL waren dann genug. Wenn du was findest in, damals gesagt, was war, ich glaube, Italien, Frankreich oder Japan, dann bin ich interessiert, wenn nicht, gehe ich zurück nach Kanada. So. Und dann war es so, dass ich da dann auch nicht, dass ich jeden Job jetzt nur weil ich halt in Italien war oder sonst irgendwo im Ausland angenommen habe. Ich habe schon was gesucht, was auch zu mir passt und zu meinem Profil als Trainer passt und so eine gute nächste Station sein kann. Und da kam eigentlich nichts, was mich so richtig gereizt hatte und hatte dann schon meinen Flug zurück nach Vancouver gebucht oder den Glück noch nicht gebucht, aber schon herausgesucht gehabt. Und dann kam ein Anruf von einem Agenten, der gemeint hat, in Taiwan ist was frei. Und da ging es mir ähnlich wie wahrscheinlich dir. Zuerst einmal überlegen kurz, okay, Taiwan kenne ich doch, aber eher nur aus den Medien in dieser China-Politikgeschichte. Aber sonst ist Taiwan mir eigentlich jetzt, was Basketball anbelangt, wenig ein Begriff. Habe aber gewusst, dass Basketball in Asien eine Riesensache ist. Ne? Und da ging es darum, ein Team, das massive Probleme hatte, sportlicher Natur, mitten in der Saison zu übernehmen. Und es ging im Endeffekt nur Schadensbegrenzung zu betreiben für 3 Monate. Jetzt war das für mich aus dreierlei Hinsicht interessant. Zum einen neue Kultur, asiatischer Raum. Ich war im Rahmen meines Urlaubstrips da unter anderem 2 Wochen mal in Thailand. Aber das war dann auch schon alles mit asiatischer Erfahrung, habe nie dort gearbeitet, das heißt kulturell hat es mich massiv interessiert. Dann war es zum Zweiten der asiatische Markt grundsätzlich für mich spannend, weil das so ein boomender Markt ist, im Sport generell, im Basketball im Besonderen. Und zum Dritten, es waren halt einfach nur 3 Monate. Das heißt, das war ein Abenteuer, ich habe das auch als solches gesehen. Ich habe gesehen, wir haben, es war Mitte Januar, wir hatten 24, 25 Grad strahlender Sonnenschein. Why not? Mhm. Ja, und so schön Vancouver auch ist, aber im Jänner gibt es schönere Orte. Ja. Das heißt, ich habe mich dann einfach entschlossen, das zu machen und gesagt, hey, 3 Monate, was soll denn schon groß schief gehen? Und Das war zu Beginn ein Kulturschock in mehrerer Hinsicht, weil das Team halt einfach nur konkurrenzfähig war. Also, ich bin dort angekommen, bin am Donnerstag hingeflogen und am Samstag hatten die Spiel und haben dann gesagt, naja, kostet das am Samstag? Gesagt, du, pass auf, also jetzt die letzten 4 Spiele mit 30 Punkten im Schnitt verloren. Ich bin Basketballtrainer und kein Zauberer. Ich möchte mir das Spiel jetzt noch anschauen und dann hätte ich ganz gerne ein paar Trainings mit der Truppe, bevor ich mich dann an der Seitenlinie stecke. Das war dann Sinn, ganz gut ergeben. Ja, es war Chinese New Year auch zu der Zeit. Das ich hatte dann ein bisschen Zeit, mit der Mannschaft auch zu arbeiten, aber das Spiel war irre. Also die sind dort an die Wand geklatscht worden. Das war, ich bin auf der Tribüne gesessen und habe schon bei Booking.com Rückflugdaten.
Komme ich hier raus?
Ja, es war vogelwild. Und auf jeden Fall dann gesagt, okay, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit zu trainieren, schauen wir mal, was da geht. Und mir hat die Arbeit mit diesem Team so viel Spaß gemacht. Weil mich das so erinnert hat, auch wieder an an die Zeit auch in Vancouver und auch an die Nachwuchszeit. Ich war der erste internationale Trainer für diese Mannschaft. Das heißt, für die war das komplettes Neuland, kompletter Schock. Auch die Intensität des Trainings, der Fokus dann abverlangt wurde. Aber die waren derart begeistert und derart an Bord und derart lernwillig und auch lernfähig, dass das einfach riesengroßen Sport gemacht hat. Und wir sind tatsächlich dann innerhalb kürzester Zeit konkurrenzfähig geworden, haben auch dann jedes Team in der Liga einmal geschlagen, konnten jetzt die Saison jetzt nicht mehr in lichte Höhen führen, dafür war zu viel vorher passiert, aber wir sind zu einem seriösen Contender geworden und daraufhin hat man mir angeboten, den Vertrag um 2 weitere Jahre zu verlängern. Das habe ich gemacht und long story short, jetzt bin ich im zweiten Vertragsjahr dieses 2-Jahres-Vertrags.
Und weißt du schon für dich oder von außen, ob es weitergeht?
Ja, man hat mir angeboten, um weitere 3 Jahre zu verlängern.
3 Jahre?
Also hat mich auch überrascht, in welchen Dimensionen hier gedacht wird. Ich überlege das ernsthaft, weil es mir massiven Spaß macht, nach wie vor. Ich liebe das Land. Ich habe große Sympathie, großen Respekt vor den Leuten hier. Der Club hier entwickelt sich gewaltig. Also man hat uns da innerhalb von einem halben Jahr eine eigene Trainingshalle hingestellt. Man plant jetzt eine riesen Veranstaltungshalle zu bauen. Man hat eine ganze Universität aufgekauft, nur um die Infrastruktur nutzen zu können für die Spieler. Der Club besitzt auch ein Baseballteam und jetzt auch ein Profi-Volleyballteam. Also der Eigentümer ist da sehr daran interessiert, den Sport im Süden von Taiwan zu etablieren und weiter auszubauen. Die Spieler sind top. In Taiwan ist es auch so, anders als in der deutschen Bundesliga zum Beispiel, wenn sich ein Spieler hier gut entwickelt, und da hatten wir doch einige jetzt in letzter Zeit, die innerhalb kürzester Zeit eine Riesenentwicklung genommen haben, die verlängern dann auch, also die bleiben. Als ich in Bayreuth und sich dein Spieler gut entwickelt hat der FC Bayern München gesagt, vielen Dank, aber der kommt jetzt zu uns. Ne? Wir haben ein bisschen Ablöse kassiert und es ging wieder von null los. Hier kann man wirklich was aufbauen. Und ich sehe mich auch so vom Trainertypen her eher als Baumeister als als Feuerwehrmann. Und daher macht mir das Spaß und ich kann mir das gut vorstellen, wenn die Rahmenbedingungen natürlich auch dementsprechend passen. Und für mich ist auch so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, wenn ich da jetzt noch 3 Jahre bleibe, dann ist wahrscheinlich der asiatische Markt für mich auch dann das, wo ich die nächste Zeit sein werde.
Ist das, wie schwierig ist das zu vereinbaren mit dem Privatleben?
Also mit mir, mit Freunden? Ich zeige das nochmal, dass ich nicht verheiratet bin, keine Kinder habe. Also das ist für einen Trainer, der das so angeht, wie ich das angehe, sicherlich einmal leichter. Ich habe viele, viele Freunde in dem Business, die eine Familie im Schlepptau haben und dann natürlich auch ihre beruflichen Entscheidungen immer an der Familie ausrichten müssen. In dem Moment, wo dann Kinder auch noch da sind, wird das Ganze noch einmal schwieriger und bekommt eine noch einmal neue Dimension. Da geht es um Schule finden, da geht es darum, die aus ihrem sozialen Umfeld rauszureißen. Die Frau muss man auch immer natürlich glücklich halten. Nur weil für mich der Job passt, heißt das nicht, dass die sich dann in dem Land wohlfühlt und sozialen Anschluss und so weiter findet. Also das ist eine hochkomplexe Geschichte und da habe ich auch riesen Respekt vor jedem, der das hinkriegt. Ich habe es nicht hinbekommen bis jetzt, who knows, aber das macht es sicherlich einfacher. Ansonsten genieße ich die Zeit in Wien dann sehr. Also wir haben hier im Endeffekt 8 Monate Saison. Das heißt für mich auch 4 Monate dann mehr oder weniger Heimaturlaub, was auch etwas ist, was ich so in der Form nicht kannte. Das heißt, ich fliege dann nach der Saison nach Wien. Das ist mit dem Club auch so ausgemacht. Das heißt, die die Off-Season-Trainings passieren mit meinen Assistenten bzw. mit meinem Athletiktrainer. Und ich kann mich dann um Familie und Freunde kümmern, Freundschaften pflegen und erlebe die dann auch umso bewusster, weil ich weiß, es geht jetzt um die 4 Monate, manchmal sind es nur 3 Monate, die ich da bin, aber dann umso intensiver mich auch mit den entsprechenden, mir wichtigen Personen treffe und austausche.
Von wann bis wann ist die Season? Also sprich, hast du die 4 Monate, sind da inkludiert das Weihnachten und so? Also weißt du, so Dinge, die man ja gerne mit Familie und so weiter dann feiert, beziehungsweise mit Freunden
verbringt. Ja, Weihnachten mit Familie feiern war also seit Jahrzehnten eigentlich schon nicht mehr, weil selbst Ligen wie die Deutsche Bundesliga die Weihnachtsfeiertage sehr gerne nutzt, um Spiele abzuhalten. Die Hallen sind voll, die Leute haben Zeit, weil die Familien daheim sind, zusammen sind und auch ganz gerne unter den Weihnachtsbaum Tickets für irgendein Spiel legen. Ne? Deshalb ist das aus kommerzieller Sicht für die Clubs sehr, sehr schön, solche Spiele, für die Spieler und deren Familien und Trainer und deren Familien weniger. Aber gut, das ist unser Job, dafür werden wir bezahlt. Wir sind bei Gott jetzt nicht die einzige Berufsgruppe, die zu Weihnachten arbeiten muss. Deshalb darf man sich da definitiv nicht beschweren. Aber Fakt ist, dass die letzten Jahre da ohnehin relativ wenig war. Die Saison hier, es geht im Endeffekt, wir starten die Vorbereitung am 1. September. Die Saison geht Ende Oktober los. Das heißt, wir sind jetzt noch in der Preseason, sind gerade in der Mitte der Vorbereitung im Moment. Und geht dann bis, ja, und das ist immer dann die Frage, ne, wie sich die Liga organisiert, wie der Spielplan dann ist, wie die Playoffs gestaffelt sind. Letztes Jahr war die Liga im Endeffekt Anfang Mai zu Ende. Dieses Jahr wird es länger gehen. Da geht die Regular Season bis Mitte Mai. Und ich hoffe doch, dass wir da in den Playoffs weit kommen. Das heißt, würde dann heißen, bis ich rechne schon, dass wir bis Ende Mai, Anfang Juni, Mitte Juni beschäftigt sein werden. Ja, dann sind es halt nochmal 3 Monate. Aber das ist nonstop. Das heißt, für mich ist auch wirklich die 3 Monate oder 4 Monate, die ich dann in Wien bin, da erreichbar sein und den einen oder anderen Spieler rekrutieren. Aber da haben Familie und Freunde Vorrang. Und die 8 Monate, die ich dann hier bin, da ist aber dann Vollgas, Fokus auf mein Club hier.
Dein Staff, deine Trainerkollegen, sind die aus Taiwan oder hast du irgendwelche aus der Welt mitgenommen oder wie ist das organisiert?
Ich habe 2 internationale Assistenten, also ich habe insgesamt 3 Assistenztrainer. Einer davon ist aus Taiwan, der ist auch gleichzeitig mein Übersetzer, Chauffeur, persönlicher Assistent. Mhm. Also der ist so meine rechte Hand, sage ich einmal. Ich habe einen gebürtigen Iren, der seit Jahren in Taiwan lebt, auch mit einer Taiwanesin verheiratet ist und jetzt ein kleines Kind hat. Also der ist eigentlich schon hier ansässig, der war schon vor mir da. Und ich habe jetzt zusätzlich noch meinen Nachfolger als österreichischen Nationalteam-Trainer nach Taiwan als meinen Assistenten wieder rekrutiert. Also der war mein Assistenztrainer bei der österreichischen Nationalmannschaft, hat dann, nachdem ich das aufgeben musste, weil mein Bundesliga-Club in Deutschland nicht erlaubt hat, dass ich in dieser Doppelfunktion bin, habe ich ihm das übergeben. Der hat das jetzt 2 Jahre lang, ich glaube, sehr gut gemacht und den habe ich jetzt wieder zu mir nach Taiwan geholt, Chris O'Shea. Das heißt, das ist mein 2. internationaler Co-Trainer. Ich habe einen Athletiktrainer, der ist ein Einheimischer. Ich habe einen Individualtrainer, das ist ein Einheimischer. Die Physiotherapeuten sind Einheimische. Also sonst sind eigentlich alles Einheimische Leute.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon-Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Wie groß war die Kulturveränderung? Ich will jetzt nicht sagen Kulturschock, aber die Veränderung von Europa. Du hast in Kanada Erfahrung gemacht, dann nach Asien, nach Taiwan zu gehen und dich da anzupassen. Hat das für dich lange gedauert oder hast du da relativ schnell dich eingelebt?
Also ich glaube schon, zu Recht von mir behaupten zu können, dass ich ein recht anpassungsfähiger und weltoffener Mensch bin.
Muss man ja sagen, trotzdem, wenn man so viel unterwegs ist.
Ja, also sollte man auch als Trainer sein. Also es ist auch nicht so, dass es für einen Österreicher so einfach ist, nach Norddeutschland zu gehen.
Genau,
so.
Genau.
Das kann ich ja auch sagen. Es ist natürlich war es eine Umstellung und ich bin auch nach wie vor, also fast täglich mit Situationen konfrontiert, wo ich den Kopf schüttel und mir sage, wow, also das habe ich jetzt nicht kommen sehen, weil ja die Kultur einfach eine andere ist. Aber ich glaube, wenn man mit großem Respekt vor fremden Kulturen an die Sache herangeht und auch so ein bisschen versucht abzulegen, dass man selber halt in einen Kulturkreis hineingeboren und damit auch geprimed wird, das ist das Richtige und Gute und alles andere ist fremd und schlecht. Wenn man das ablegt, dann glaube ich, kann man auch seinen eigenen Horizont massiv erweitern. Und viele Dinge, die für uns in Europa komplett absurd sind, die aber hier in Asien gang und gäbe sind, machen komplett Sinn. Ne? Also allein der Respekt der Leute voreinander ist etwas, was wir in Europa überhaupt nicht haben. Also auch der Respekt vor dem Eigentum. Kann du dann ein Beispiel nennen? Ich meine, zwei Beispiele, das ist ganz gut illustriert. Also zum einen habe ich diese Bluetooth-Kopfhörer, die ich übrigens hier jetzt gerade verwende, ne? Die durchaus gute Qualität haben und auch ja, sowas gekostet haben, hatte ich verloren in diesem Highspeed-Train auf dem Weg von Tainan nach Taipei und habe dann Aaron, mein Übersetzer und Assistenten, gesagt, du, kannst du mir bitte helfen, ich brauche neue Kopfhörer, aber wo kriege ich denn solche? Und er gemeint, ja, wieso, was ist passiert? Ich habe gesagt, sind im Zug in dem Case aus der Tasche gefallen, ne? Und die sind weg, also die nimmt sich jemand und steckt sich in die Ohren und kann sofort verwenden. Ne? Er gemeint, nein, die werden sicher abgegeben, die behält sich nicht mehr. Das kommt ja auf, ne? Das kommt soll das, ne? Aber tatsächlich, 2 Tage später habe ich die wieder gehabt. Und die wurden dort abgegeben, wurden mir nach Hause geschickt. Also war total beeindruckend. Man sieht auch hier, dass wenn die Leute ins Café gehen und draußen kurz einen Tisch reservieren, weil sie drinnen eine Bestellung aufgeben, die legen ihr Handy dort auf den Tisch, um das zu reservieren. Ne? Die lassen Laptops dort liegen, die lassen ihre Geldbörse auf den Tisch legen, gehen hinein aufs Klo, kommen nach 20 Minuten wieder raus. Da macht sich keiner Gedanken, dass irgendwas weg ist. Das zweite für mich einschneidende Erlebnis war, als wir zu einem Fototermin zu einem Tempel gegangen sind und da sind wir mit dem ganzen Team auf einem Schotterweg gegangen und da sind 1000 Dollar auf der Straße gelegen, also jetzt taiwanesische Dollar, MTDs, das sind knapp 30 Euro. Es ist ein Schein auf der Straße gelegen und es ist das, wie die Spieler dran vorbeigehen und hinzeigen und was sagen, aber niemand bückt sich und hebt auf und ich mache dann noch so einen Scherz, also ihr müsst schon ordentlich verdienen, dass ihr nicht einmal wegen 1000 Dollar bückt, ne? Und die haben mich daraufhin ganz entgeistert angeschaut, ja, die gehören ja nicht uns, ne? Also können wir nicht nehmen, sind nicht unsere. Das heißt, für die war das komplett ein absurder Gedanke, die aufzuheben und an sich zu nehmen, weil das nicht ihres ist. Und ich glaube, dieser Respekt vor fremdem Eigentum ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ich dann, oder auch beim Anstellen, man merkt das überall, sei es im Zug, sei es an der Supermarktkasse, ne? In Wien, wenn da mal eine ältere Frau beginnt, ihre Münzen zu zählen, dann kommt schon aus der dritten Reihe hinten, nee, es geht nicht ein bisschen schneller, im schönsten Wiener Dialekt. Das ist hier unvorstellbar. Ja, also da stellen sich die Leute einfach diszipliniert an und wenn eine ältere Person Hilfe braucht, dann wird dir geholfen, weil der Respekt vor dem Alter hier extrem groß ist, der Respekt vor Hierarchie, vor Positionen extrem groß sind. Also all die Dinge, die uns eigentlich komplett verloren gegangen sind. Wir reden ja oft davon, dass Polizisten nicht mehr respektiert werden, Lehrer nicht respektiert werden, etc. Ist hier undenkbar. Und das sind schon Dinge, wo ich glaube, wir viel davon lernen können. Ich merke auch für mich, dass ich viel ruhiger werde, viel weniger. Jetzt bin ich grundsätzlich kein aggressiver Mensch, ne? Aber diese Grundaggression verliere im Umgang mit Menschen, weil das hier einfach komplett unangebracht ist. Also der erhebt niemand das Wort, der wird nicht aggressiv gehupt im Verkehr, der beschimpft jemand anderen, wenn er, weiß nicht, eben irgendwas über die Hose schüttet oder so. Das gibt hier einfach nicht. Und das sind so Dinge, die auch ein Kulturschock sind, aber halt in positiver Hinsicht.
Wow, das ist wirklich beeindruckend und zu hören. Und ich glaube, da kann man, muss man sich fast ein Vorbild nehmen ab von dieser Kultur und von diesem Respekt, der da offensichtlich gelebt wird. Gibt es diesen oder ist dieser Respekt dann auch spürbar in der Halle, auf dem Feld, dass das vielleicht auch da, also Basketball ist jetzt nach meinem Wissen nicht unbedingt eine Sportart, wo das Publikum irgendwie dafür bekannt ist, dass es das irgendwie ausrastet im negativen Sinn. Aber gibt es da
Naja,
auch
da warst du nie
Unterschiede?
in Serbien, glaube ich.
Gut,
Also.
stimmt. Das ist ein Unterschied, ja. Aber merkt man diesen Unterschied da auch in der Halle auf dem Feld, den wir jetzt gerade in der Gesellschaft beschrieben hast?
Ja, merkst du. Also du hast in Europa schon, also Deutschland ist da sehr diszipliniert diesbezüglich, muss man sagen. Aber gerade in Südeuropa, also Griechenland, ich habe Serbien angesprochen, Türkei, also da gibt es schon Rivalitäten. Da ist es nicht ratsam, als gegnerischer Fan in den anderen Fanblock zu gehen oder mit dem falschen Trikot auf der Straße der falschen Zeit zu gehen. Das hier komplett anders. Also die Stimmung ist in keinster Weise feindselig. Es gibt also Auspfeifen und so weiter, gibt es eigentlich nicht. Es werden jetzt auch die Schiedsrichter nicht beschimpft, obwohl sie durchaus Anlass dazu geben würden manchmal. Es ist ein sehr respektvoller Umgang mit dem Gegner. Also wir haben zum Beispiel, wir haben in der Vorbereitung gegen ein College-Team gespielt. Wir machen hier dieses College-System. Und da sind nach dem Spiel, sind die College-Spieler geschlossen zu mir als Headcoach des gegnerischen Teams gekommen, haben sich im Kreis aufgestellt, haben sich dreimal verbeugt und haben irgendwas auf Chinesisch gesagt. Was mich einmal komplett verdutzt zurückgelassen hat, aber die haben sich halt einfach nur bedankt für die Ehre, dass sie gegen uns spielen durften, aber sind dann von dannen geschritten. Also das sind so Dinge, die diesen Respekt auch widerspiegeln. Es ist auch so, dass wenn irgendein lokaler Starspieler vom Gegner in der Halle vorgestellt wird, dann gibt es riesengroßen Applaus und es werden auch Fotos gemacht mit gegnerischen Spielern. Wird abgeklatscht mit Gegnern. Unsere Fans im Endeffekt sind sehr dankbar für jedes spektakuläre und gute Spiel, wo sich die Mannschaft reingeschnitten hat. Also, dass die eigene Mannschaft einmal ausgepfiffen wird oder so, ist hier nahezu unvorstellbar. Also das sieht man schon in der Fankultur, aber man sieht es auch in der Kultur der Spieler. Also auch die Spieler sind gewöhnt, ich sage jetzt mal, Befehle entgegenzunehmen und die auszuführen und nicht zu hinterfragen. Und das kann es kann für einen Trainer sehr angenehm sein, wenn er sowas braucht. Es kann aber auch sehr schwierig sein in der täglichen Arbeit, weil Basketball ja durchaus ein kreativer Sport ist. Also Basketball ist eine Spielsportart, wo es durchaus angebracht ist, dass Spieler ihre eigene Interpretation des Spiels ins Spiel hineinbringen. Also ich möchte auch keine Roboter als Basketballer in meinem Team haben, sondern ich möchte Spieler, die im Rahmen der Struktur, die ich ihnen vorgebe, eigene Entscheidungen treffen. Und das ist für die Spieler hier ganz schwierig, weil die nicht gewöhnt sind, eigene Entscheidungen zu treffen, sind gewöhnt, das zu machen, was ihnen der Trainer sagt und das auch nicht zu hinterfragen. Das heißt, für mich ist es noch einmal eine riesengroße Herausforderung, nicht nur taktisch das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, weil das taktische Niveau, die taktische Ausbildung der Spieler hier nicht so groß ist wie in den europäischen Top-Ligen, sondern auch ihnen sie zu ermutigen, entgegen ihrer Tradition und entgegen ihrer Kultur auch eigene Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch einmal bei einer Videoanalyse das selber was dazu zu sagen, wo ich sie dann frage, okay, was seht ihr hier in dieser Situation? In Europa ist das Anlass zu einer Diskussion, in Asien schauen dich alle ganz schüchtern an und keiner traut sich, was zu sagen, weil sie Angst haben, dass sie irgendetwas sagen könnten, was dem Coach missfällt. Also da ist es schon, es ist ein anderes Führen, es ist eine andere Form von Leadership, die gefragt ist, aber auch das ist was mich massiv interessiert, weil ich mich mit dem Thema natürlich auch sehr, sehr stark beschäftigt habe, schon vorher und jetzt natürlich umso mehr.
Wie ist denn das mit der Sprache? Versuchst du, die Landessprache zu lernen oder bleibst du bei Englisch, weil du denkst, Heiliger, das wird viel zu schwierig?
Okay. Also ich versuche ein bisschen, ich versuche Chinesisch zu lernen. Was heißt, ich lerne Chinesisch, ich versuche es zu sprechen.
Wow.
Das heißt aber nicht, dass ich das also jetzt in kürzester Zeit perfektionieren werde. Ich habe leider, also die ersten 3 Monate, dass ich hier war, überhaupt nicht gelernt, weil das für mich komplett absurd war, diese Sprache zu lernen, weil das so weit weg ist. Also ich bin in einem neusprachigen Gymnasium schulisch aufgewachsen. Das heißt, ich habe im Laufe meines Lebens, ich glaube, 6 oder 7 Sprachen gelernt. Wow. Aber Chinesisch ist schon nochmal noch was ganz anderes, weil die chinesische Sprache jetzt nicht... also nicht in irgendeiner Weise verwandt ist. Die meisten Sprachen, die wir lernen, sind romanische Sprachen. Also ich habe jetzt mit Englisch, Französisch, natürlich Deutsch, Holländisch kann man relativ schnell lernen. Ne? Ich war 3 Jahre in Holland, das heißt relativ bald, man nimmt Englisch, Deutsch, vermischt das und schmeißt das raus, dann hast du Holländisch. ich habe Italienisch, Italienisch, Französisch. Also das waren so die Sprachen, Latein natürlich gehabt, als nicht mehr lebende Fremdsprache. Und dann auch Russisch gelernt noch 3 Jahre in der Schule, was wieder so ein bisschen anders ist, auch weil das erste Mal dann die Schrift eine andere ist. Das heißt, da hat man zumindest schon einmal die Challenge, dass die Schrift anders ist, aber man kann das auch erahnen. Also wenn du mich vor chinesische Schriftzeichen setzt, dann ist ja da mal kompletter komplette Ratlosigkeit angesagt. Das heißt, ich habe jetzt auch als primäres Ziel nicht die chinesische Schrift zu lernen, sondern ich möchte Chinesisch so weit verstehen können. Und wenn ich Chinesisch sage, dann meine ich das Mandarin, also das Hochchinesisch. Da gibt es ja auch wieder 100.000 Dialekte. Und der Taiwan spricht im Endeffekt Mandarin, aber mit einem taiwanesischen Akzent. Das kann man wahrscheinlich jetzt vergleichen, wenn du im Schweizerdeutsch so richtig loslegst, ne, dass ich wahrscheinlich das meiste verstehen werde, einige Worte aber nicht selber verwenden würde, aber du würdest mich verstehen, wenn ich mit dir Hochdeutsch rede. Ne? Und ungefähr so ist es auch jetzt mit den Taiwanesen, mit dem klassischen Mandarin. Einige Worte sind anders. Einige sagen die einfach anders, manchmal betonen sie ein bisschen anders, aber ich versuche jetzt das Hochchinesisch so weit zu können und das ist mein großes Ziel. Ich möchte gegen Ende der Saison eine Pressekonferenz auf Chinesisch halten. Wow. Das ist so das ist meine Challenge, ja. Darauf arbeite ich hin. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Mein Übersetzer hilft mir dabei, der muss da immer herhalten als Sparringpartner, wenn es darum geht, so meine ungeeigneten Chinesisch Künste da an den Mann zu bringen. Die große Herausforderung beim Chinesisch ist, dass es sehr viel um Nuancen und Betonungen ankommt, also darauf ankommt, weil viele Worte einfach ganz, ganz ähnlich sind. Shi, 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 das heißt alles was anderes. Und klingt für uns aber komplett gleich, wenn unser Gehör nicht so geschult ist. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich sage das komplett richtig und ich spreche einen Chinesen an, dann schaut mich der mit großen fragenden Augen an und hat keine Ahnung, was ich reden möchte. Weil sich viel erst aus dem Kontext ergibt und weil es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, Vokale und Silben auszusprechen. Also du hast im Chinesischen 4 verschiedene Möglichkeiten, ein Vokal auszusprechen. Und je nachdem, wie du den aussprichst, heißt das etwas komplett anderes. Und das kennen wir nicht als Europäer und daher ist das eine riesen Herausforderung. Mhm. Aber spannend.
Wow, also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das schaffst, die Pressekonferenz Ende Jahr der Saison auf Chinesisch zu machen, dann wirst du in den europäischen Medien mit Sicherheit erwähnt werden.
Das wird wahrscheinlich mein Trapatone im Moment. Ja, genau.
Nur umso besser, wenn er vielleicht auch Meister oder Pokalsieger oder sowas werdet. Genau. Gerade wenn wir jetzt da sind, was für sportliche Ambitionen habt ihr in eurem Club bei euch? Was sind eure sportlichen Ziele?
Also bei uns ist das alles sehr, sehr eng beisammen in der Liga. Also die taiwanesische Basketball ist ja erst in den letzten 6 Jahren zum wirklichen Profi-Basketball geworden. Vorher war das so eine Halbamateurliga. Dann kamen ein paar Milliardäre zusammen, haben gesagt, so, wir wollen jetzt so wie die NBA die Liga machen. Das heißt große Stadien, Cheerleader, viel Dam-Dam drumherum, Spieler aus Übersee, auch internationales Know-how, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich da bin, uns also Know-how von außen holen und hier wirklich was Großes machen und die Leute entertainen. Und das ist, muss ich sagen, also für die geringe Zeit, die das existiert, das ist unglaublich gut gelungen. Die Stadien sind voll, das sind richtig schöne Hallen, also das ist Euroleague-Niveau hier von den Hallen her, das sind NBA-Hallen teilweise. Also das ist schon gewaltig. Ja. Da hat sich so eine Liga geformt, das ist die Liga, wo wir jetzt auch spielen. Ein paar Jahre später sind dann ein paar andere Milliardäre dazugekommen und haben gesagt, so, wir wollen eigentlich auch mitspielen. Und die haben gesagt, nein, weil ihr seid auch aus dem Bankensektor, ihr seid auch im Bausektor und wir haben mit euch da jetzt schlechte, also wir sehen euch als Konkurrenten, wir wollen ja nicht in der Liga haben, dann haben die eine eigene Liga gegründet. Das heißt, es gibt jetzt 2 Ligen, wo man nicht sagen kann, das ist erste oder zweite Liga, sondern die existieren parallel nebeneinander. Und die konkurrieren auch ein bisschen untereinander. Insofern, die spielen zwar nicht gegeneinander, aber die wollen die größeren Stars holen, die wollen die höhere Medienreichweite haben, auf Social Media besser sein, bessere, höhere Klickzahlen, spektakulärere Teams etc. etc. Das heißt, du hast so ein bisschen eine Konkurrenzveranstaltung innerhalb von Taiwan. Ich hoffe, ich hatte diesen Sommer schon gehofft, dass es zustande kommt, aber ich hoffe, dass es nächsten Sommer soweit ist, dass die 2 Ligen fusionieren, weil dann gibt es hier immenses Potenzial. Das war halt eine lange Antwort oder war noch nicht einmal eine Antwort auf deine Frage.
Das ist gut.
Aber um den Kontext so zu verstehen, ich glaube, dass wir jetzt diese Transformation geschafft haben vom nicht konkurrenzfähigen Team bis hin zu einem wirklichen Contender. Also ich denke, dass wenn, das setzt natürlich immer voraus, dass die Spieler gesund bleiben, dass wir wirklich um die Meisterschaft mitspielen können. Es hängt sehr viel davon ab, bleiben die Ausländer gesund. Es sind nur 3 Ausländer erlaubt, 2 dürfen am Spielfeld stehen. Die tragen natürlich eine massive Verantwortung, wenn sich da einer verletzt, wird schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren Point Guard, der ist jetzt einmal raus für 3-4 Wochen. wenn der den Saisonstart verpasst, wird haarig. Ne? Also das sind so Dinge, die können natürlich passieren. Was uns gelungen ist, ist, dass wir eine Basis an einheimischen Spielern aufgebaut haben, entwickelt haben, aber jetzt auch rekrutiert haben, die es uns erlaubt, erfolgreich zu sein. Das war so ein bisschen das Problem noch letztes Jahr. Wir hatten massive Probleme, einheimische Spieler zu rekrutieren, weil wir Standort nicht wirklich attraktiv waren. Wir sind nicht in Taipei. Die meisten Teams sind in Taipei. Die meisten Spieler kommen aus Taipei und wollen ja alle, das ist wieder eine kulturelle Sache, die wollen alle bei der Familie wohnen. Das heißt, das ist so, wir wohnen so in 3-Generationen-Haushalten. Und daher war es ganz schwierig, welche nach Tainan zu bekommen. Diesen Sommer war es ein bisschen leichter, weil wir letztes Jahr schon sehr guten Basketball gespielt haben, weil die gesehen haben, wie gut sich einheimische Spieler bei uns entwickelt haben. Wir haben 2 Spieler, die von absoluten Bankwärmern und Nobodies zu Nationalteamspielern sich entwickelt haben innerhalb von einem Jahr. Das haben die anderen natürlich auch gesehen. Und damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Talent hier auf den einheimischen Positionen. Haben jetzt gerade einen NBA-Star noch verpflichtet als Ausländer. Oh. Und da hoffe ich, dass wir dass wir da dann entsprechend das letzte Puzzleteil gefunden haben.
Welcher NBA-Star ist das denn? Oder?
Nein, wir haben ihn noch nicht verlautbart. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann du rauskommst mit dem mit dem Podcast, aber es ist der Minimal Kenneth Faried. Der jahrelang bei den Denver Nuggets und ich glaube, Manimal, der Spitzname kommt nicht von ungefähr. Also der ist zwar jetzt schon 36 Jahre alt, aber in Top-Shape, oder 35 ist er noch, nicht Umrichtung, aber komplett Top-Shape, absoluter Profi und kann mit der Erfahrung unserem sonst sehr jungen Team, glaube ich, sehr, sehr helfen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wenn du dir einen Spieler in dem Basketballkosmos wünschen dürftest für dein Team, wen würdest du da auswählen?
Also, da kriegst du nicht so eine Frage als von typische Trainerantwort auf deine Frage. Es hängt ja nicht immer davon ab, den besten Spieler zu holen, sondern du musst ja den Spieler holen, der deine Mannschaft zum besten Team macht. Hm? In Asien ist es so, dass du realistischerweise Big Man verpflichten musst, weil die einheimischen Spieler naturgegeben halt nicht besonders groß sind. Das heißt, die meisten Teams haben von den 3 Ausländern zumindest 2 große. Jetzt wäre das vermutlich ein Spieler mit einer entsprechenden Größe, der entsprechend dominant auch spielen könnte. Ich würde mal sagen, so der junge Shaquille O'Neal wäre so in etwa das, was ich mir hier vorstellen würde. Der würde entsprechend aufräumen unter den Körben und uns die Präsenz geben, die wir brauchen. Hätte auch den entsprechenden Entertainment-Faktor für den asiatischen Markt. Mir würde wahrscheinlich das eine oder andere graue Haar bescheren, aber das würde ich in Kauf nehmen. Aber es wäre wahrscheinlich so in die Richtung, jetzt muss ich als Österreicher natürlich sagen, Jakob Böltl würde ich auch gleich mal nehmen. Der wäre auch so vom Charakterlichen her für jede Mannschaft ein Gewinn und könnte da auch mit seiner Erfahrung und mit seiner Professionalität uns helfen. Also es wäre vermutlich ein Big Man und da gibt es ja jede Menge.
Hattest du als aktiver Spieler ein Vorbild?
Naja, also meine Generation wird dir wahrscheinlich zu 90% Michael Jordan sagen und so ist das bei mir auch, wobei Vorbild ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich weiß nicht, wie realistisch das sein muss, dass man jemanden zum Vorbild nimmt, aber mein Basketball-Idol, sagen wir Idol, war definitiv Michael Jordan, also da gibt es überhaupt nichts und das war auch der Grund, warum ich also das eine oder andere Mal in der Schule mit tiefroten Augenringen aufgetaucht bin, weil halt dann irgendwelche Playoff-Spiele der NBA um 3 Uhr in der Früh oder um 4 in der Früh übertragen wurden und ich das natürlich nicht auflassen wollte. Das sind Dinge, die ich heute definitiv nicht mehr mache, schon gar nicht wegen einem NBA-Spiel. Aber das war schon die prägende Zeit und daher, ja, ganz klar, Michael Jordan.
Es gibt ja Leute oder es gibt die Diskussion, ist Michael Jordan noch der GOAT of Basketball, vom Basketball? Ist er für dich immer noch der GOAT?
Ja, also ich hasse diese Diskussion, ganz ehrlich. Das ist so typische Spieler wissen nicht, worüber sie sonst reden sollen und dann wird die GOAT-Debatte ausgepackt. Sagten so ein paar Dinge, die ich meinen Spielern auch immer sage. Also zum einen gehen wir nicht auf die Nerven mit der Frage. Zum zweiten, Michael Jordan kannst du nicht vergleichen. Michael Jordan, LeBron James ist ja meistens dann genau, so die Frage. Ne? Das sind 2 unterschiedliche Spielertypen, sind 2 unterschiedliche Positionen, sind 2 unterschiedliche Generationen. Kannst du nicht vergleichen. Ich glaube, dass Michael Jordan unter einem anderen Licht gesehen worden wäre, wenn es damals schon Instagram, TikTok etc. gegeben hätte, also Social Media. Ich glaube, dass Michael Jordan mit vielen Dingen durchgekommen ist, die er damals gemacht hat, die in der heutigen Zeit nicht mehr machbar wären. Der Grund, warum für mich Michael Jordan the GOAT in dem Sinne ist, es kann halt nur einen ersten Mann auf dem Mond geben. Ja. Also jeder, der danach kommt, der kann noch ein besserer Astronaut haben, aber der erste Mann auf dem Mond ist halt immer nur einer. Ne? Und Michael Jordan war einfach der erste Spieler, der den Basketball und sich selbst als Marke kommerzialisiert hat, der seinen eigenen Shooting hatte, der für Marken gestanden ist und der als Werbeikone im Prinzip den Weg bereitet hat für all die Spieler, die heute da sind. Ja, also natürlich, wenn es Michael Jordan nicht gegeben hätte, dann wäre ein paar Jahre später das ein anderer Spieler gewesen, aber es war halt Michael Jordan. Und damit denke ich, dass er da einen großen Vorteil hat, wenn man jetzt natürlich die Jahre des Spielens und auch die individuellen, vor allem individuellen Erfolge des LeBron James daneben stellen, ja, dann wird der besser dastehen. Ne? Aber es ist halt in den Push-Tapfen, wenn es Michael Jordan passiert. Ne? Und der Liga helfen und dem Basketball helfen beide. Und für mich hat ein Steph Curry die Liga oder den Basketball mehr verändert, als ein LeBron James das jemals könnte. Ne? Mhm. Ist er deshalb jetzt the GOAT? Weiß ich nicht. Er hat halt einfach den Stil des Spiels verändert. Und das kann er halt nur, weil er halt klein ist und ein monströser Werfer ist. Würde er deshalb jetzt gegen LeBron James 1 gegen 1 gewinnen? Naja, vermutlich nicht. Ne? Also das sind so Diskussionen, die ja für Journalisten und Spieler ganz spannend. Wir Trainer verdrehen da meistens die Augen dann.
So muss das schon wieder sein, Diskussion.
Ja, so ungefähr.
Sie ist mir auch nur in den Sinn gekommen, weil ich den Podcast Lauschangriff lange gehört habe. Da mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld und die da anlässlich dieser Netflix-Doku The Last Dance die Diskussion aufgemacht haben, sind ja auch vom Alter her zwei verschiedene Generationen und da haben sie es auch diskutiert und deswegen bin ich gar nicht, wenn ich jetzt einen Basketballtrainer hier im Podcast habe, frage ich dich einfach mal, was deine Meinung
ist. Ja, mit Buschi kann man dann wahrscheinlich auch großartig diskutieren. Ich habe den ja jahrelang genossen in Deutschland, das als Report und dann mit ihm auch viel über Basketball immer wieder gequatscht. Ne? Also ist ja ein großartiger, nicht nur jetzt, ist ein Aushängeschild des deutschen Sportjournalismus. Ne? Und dass der mit Basketball so viel am Hut hat, ist ja auch für den Sport großartig. Also ich bin mir sicher, dass man mit dem da großartige Diskussionen führen kann. Ich bin auch froh, dass ich diese nicht führen muss.
Hast du für dich eine Art Lebensmotto, Lebenskredo, das du dir verinnerlicht hast?
Gibt es mehrere. Da gibt es mehrere. Also dieses eine Credo, das ich mir immer wieder vorbete, in dem Sinne nicht. Also für mich ist eins, ich glaube, wenn man an seine Stärke glaubt und an seine Qualität glaubt, dass Dinge sich auch, egal wie aussichtslos sie im Moment erscheinen, sich immer wieder zu einem guten Ausgang wenden. Also da ist so eines, was ich mir immer wieder vorsage. Also es ist nie so schlecht, wie es ausschaut. Es ist aber auch nie so gut, wie es scheint. Ne? Also so ein bisschen diesen emotionalen Icarus zu fliegen, das ist das, was ich mir immer wieder vornehme. Das heißt, never too high, never too low. Nach einer erfolgreichen Saison und nach einem tollen Sieg nicht zu glauben, dass man der König der Welt ist und nach einer schmerzhaften Niederlage oder nach einer schwierigen Saison auch nicht jetzt alles in Zweifel zu ziehen. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Lebensmotto für mich ist, aber gleichzeitig auch wahrscheinlich die einzige Chance, in dem Job alt zu werden. Also ich mache das jetzt seit über einem Vierteljahrhundert, über die Hälfte meines Lebens. Und der einzige Grund, warum ich das so lange machen kann, ist, weil ich es bis jetzt offenbar ganz gut geschafft habe, hier nicht emotional in die eine oder andere Richtung abzudriften.
Du hast gerade gesagt, du machst das schon so lange und du hast so jung angefangen. War das am Anfang schwierig für dich, dass du den Respekt, den man als Trainer braucht, von den Spielern bekommen hast? Oder hast du da deinen Weg relativ schnell gefunden?
Die Frage wurde mir gerade zu Beginn häufig gestellt. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass der Respekt ein Problem war. Ich glaube, Respekt hat jetzt nicht primär mit dem Alter zu tun, sondern eher mit der Persönlichkeit. Ich war ja schon sehr lange auch vorher Trainer. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr habe ich Kinder trainiert. Ne? Also das da parallel zum Spieler gemacht. Das heißt, ich hatte immer großen Spaß daran, Sachen weiterzugeben, Sachen zu lernen und habe mich auch als Trainer schon viele Jahre gesehen. Natürlich war das was anderes, dann plötzlich in Alleinverantwortung an der Seitenlinie des Erstligateams zu stehen, zumal die Hälfte meiner Spieler älter war als ich selbst. Und ich hatte auch damals mit zwei Spielern noch zusammengespielt, die jetzt plötzlich da in meinem Team waren. Mit einem bin ich sogar 8 Jahre lang in der Schule gesessen. Ne? Das heißt, das war schon eine Herausforderung. Ich muss auch dazu sagen, ich bin heilfroh, dass es damals keine sozialen Medien gegeben hat. Und ich beneide keinen jungen Trainer heutzutage, der praktisch alles unter voller Beobachtung tut. Ich konnte damals viel Blödsinn machen, was einfach niemand wahrgenommen hat, was irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Großer Respekt vor jedem jungen Kollegen, der das handelt. Ich glaube, dass es auch ein großes Problem ist. Jetzt gesellschaftlich generell, aber da würden wir zu weit abschweifen. Aber ich glaube auch für junge Trainer eine riesen Herausforderung ist, diese Challenge auszuhalten, hier ständig unter Beobachtung zu stehen. Und auch unter einem gewissen öffentlichen Druck zu stehen, wie auch immer man dann Druck für sich definiert. Mhm. Also da bin ich froh, dass es das damals nicht gegeben hat. Das höchste aller Gefühle waren damals Gästebücher auf irgendwelchen Websites, die 100 Leute im Monat besucht hatten. Also das war eher ja, geringer Öffentlichkeitsdruck, sage ich einmal. Aber so jetzt Respekt nicht direkt. Ich hatte mir gleich in meinem ersten Jahr einen Amerikaner, der das gleiche Alter war wie ich, der mit Abstand der beste Spieler in unserem Team war und wahrscheinlich auch einer der besten der Liga, und der hat mich schon ausgetestet. Also der hat schon versucht zu sehen, okay, wie weit kann ich den Trainer provozieren oder wie weit kann ich gehen? Und das war schon ein Kampf. Also ich bin damals halt mit meiner Jugend, ich war 25, ne? Ich bin damals mit meiner jugendlichen Naivität an die Sache rangegangen, habe halt da den Kampf voll ausgefochten. Wie gesagt, pass auf, du magst der beste Spieler hier sein, aber ich bin der Coach und wir müssen uns an gewisse Dinge hier halten, damit wir zusammenarbeiten können. Würde da heute vieles anders machen. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr froh, dass ich diese Erfahrung sehr früh schon machen konnte. Weil mir das schon gezeigt hat, wie wichtig es ist, ja auch seinen Mann zu stehen und seine Linie klar zu verteidigen und sich hier nicht von irgendjemandem auf der Nase rumtanzen zu lassen, auch wenn es der beste Spieler ist.
Und das kann ich mir vorstellen, dass man das auch, oder dass das einen auch als Person, als Mensch wachsen lässt, solche Erfahrungen.
Ja, definitiv. Also ich hatte damals das große Glück, dass ein ehemaliger Trainer von mir und Mentor dann, also als mein Mentor fungiert hat, der mir da zur Seite gestanden ist, auch im Management des Clubs war und hundertprozentiges Vertrauen in mich hatte und mich auch unterstützt hat in diesem, sagen wir mal, Kampf, ne, mit dem Spieler. Das hätte auch ganz anders sein können. Also wenn dann jemand anderer sitzt, der sich unsicher ist, ob man so einen Jungen da überhaupt in diese Verantwortung nehmen kann, der dann vielleicht die Notbremse zieht und sagt, okay, hat nicht sollen sein, immer bei den anderen, dann wäre ich halt wahrscheinlich recht haben wollen. Also das war schon wichtig und war für mich, für meine Karriere wahrscheinlich auch entscheidend, jemanden zu haben, der mich glaubt und der mich da auch unterstützt. Und der hat mir damit, ich habe gesagt, ich möchte den Spieler tauschen, weil ich nicht glaube, dass der unserem Team helfen kann. Und es war definitiv auch so. Ne? Also der hat diese Entwicklung des Teams gebremst durch sein egoistisches Verhalten. Und auch mit meiner Nichtfähigkeit das entsprechend dann zu verarbeiten. Und mein Mentor Fritz Miklas hat mir damals gesagt, du, nein, behalte ihn, weil du wirst in deiner späteren Karriere es brauchen, dieses Wissen brauchen, diese Erfahrung brauchen, mit schwierigen Charakteren umgehen zu können, weil die besten Spieler, talentiertesten Spieler sind meistens auch die schwierigsten Charaktere. Und die Top-Trainer unterscheiden sich nicht durch ihr taktisches Wissen, sondern die Top-Trainer unterscheiden sich dadurch, ob sie mit allen Charakteren umgehen können und ob sie aus jedem das Maximum rausholen können oder eben nicht. Und für diese Lektion bin ich eben sehr, sehr dankbar.
Zum Abschluss möchte ich eine Frage noch stellen. Du warst und bist weltweit unterwegs im Basketball, hast vieles gesehen. Was war dein schönster Moment als Trainer bisher?
Da gibt es zum Glück nicht den einen schönsten. Es gab viele, viele schöne Momente. Und es sind nicht immer die Meistertitel. Also ich hatte das Glück, 5 Titel mit meinen Teams zu feiern. Da waren auch Titel dabei, die waren die ersten in der Clubgeschichte. Es war zweimal in Österreich mit Mattersburg, erster und bis heute einziger Titel in der Clubgeschichte, mit Wales, erster, einziger Meistertitel in der Clubgeschichte. Mit Holland, Pokalsieg gemeldet. Das sind schöne Momente, aber ich glaube, dass die wirklich schönsten Momente, die Momente, auf die es wirklich ankommt, sind wahrscheinlich die, wenn du nach 30 Jahren von einem Spieler eine E-Mail oder über Instagram eine Nachricht bekommst, wo er sich für die Zeit bedankt, wo er als 16-Jähriger unter dir gespielt hat und er sagt, wie sehr ihn das dann im weiteren Leben geprägt hat und wie dankbar er für diese Zeit ist und für die Lektionen, die er damals gelernt hat, dass er das einfach mal sagen möchte. Also das sind wahrscheinlich so die Momente, wo man merkt, okay, darauf kommt es wirklich an, weil diese Erfolge gemeinsam und das ist alles schön und nett, aber letztendlich wollen wir als Trainer ja nicht nur jetzt Pokal in die Höhe, das funktioniert manchmal nicht, aber du hast immer einen Einfluss auf die Leute, mit denen du arbeitest, immer. Also du kannst nicht kommunizieren mit den Leuten, du kannst auch keinen Einfluss haben auf die Leute und jetzt musst du entscheiden, hast du einen positiven oder einen negativen. Und wenn du gar nicht realisierst, wie positiv dein Einfluss auf diese damals sehr, sehr jungen Menschen war, ne? Dass ein 14-, 15-Jähriger ist, der dann mit 40 Jahren, wo er mittlerweile selber drei Kinder in dem Alter von 14, 15 hat, eine Nachricht schreibt, wie dankbar er für die damalige Zeit ist, dann sind das so die besonderen Momente, die vielleicht noch wichtiger sind als die ganzen Titel, die man feiert.
Also für mich war definitiv auch ein sehr besonderer Moment, Aufnahme hier, diese Podcast-Aufnahme mit dir. Raoul, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hat viel Spaß gemacht. Mirko, vielen Dank. Alles Gute dir und deinen Hörern. Tschüss.